Wie werde ich ein Christ? Wir werden alle nach dem Leistungsprinzip erzogen. Wir müssen in der Schule gute Leistungen bringen. Den Eltern gegenüber müssen wir gute Leistungen vorweisen. Im Beruf müssen wir etwas leisten. Wir müssen das ganze Leben etwas leisten. Und so ist die Frage berechtigt: Wie viel muss ich leisten, um ein Christ zu werden? Ich freue mich, dass darauf die Heilige Schrift eine ganz klare Antwort gibt, die jeder verstehen kann, der sie verstehen will. Wir wollen uns zurückversetzen in jene Zeit vor rund 2000 Jahren, als einmal bei einer Gelegenheit drei Männer hingerichtet wurden, und zwar durch die Kreuzigung eine der schmählichsten, schändlichsten und auch schmerzensvollsten Hinrichtungsarten, die es überhaupt gibt. Zwei Männer waren Mörder, die ihre gerechte Strafe verdient hatten, und einer hatte niemandem jemals etwas zuleide getan. Er war unschuldig, er wurde aber bei dieser Hinrichtungsaktion als der größte Verbrecher angesehen. Wir wissen auch, dass einer dieser Verbrecher, nach dem biblischen Bericht, einer dieser Mörder, ehe er am Kreuz starb, Christ wurde. Das ist nun insofern interessant: Dem Mann waren ja Hände und Füße gebunden. Der konnte keinen Schritt mehr laufen und er konnte seine Hände zu nichts mehr gebrauchen. Der konnte also buchstäblich nichts mehr tun und wurde trotzdem Christ. Wir haben immer die Vorstellung, was wir alles tun müssten, um Christen zu sein. Wir wollen also zunächst einmal feststellen, was dieser Verbrecher nicht mehr tun konnte, Dinge, von denen wir der Meinung sind, dass sie zu einem Christenleben dazugehören und aus einem Menschen einen Christen machen. Erstens, dieser Mann konnte kein ordentliches und anständiges Leben mehr führen. Er konnte auch seine Vergangenheit nicht mehr in Ordnung bringen, wenn es etwas gegeben hat, was in Ordnung zu bringen gewesen wäre. Es ging nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er sicherlich gern den Wunsch gehabt hätte, die Vergangenheit in Ordnung zu bringen, anständig zu leben, aber das war eben nicht möglich. Der Mann konnte keine Kirche besuchen. Mancher hat die Vorstellung, um ein Christ zu werden, muss man die Kirche besuchen. Kirchenbesuch alleine macht aus einem Menschen noch lange keinen Christen. Er konnte sich auch keine Predigt anhören, wo das Wort Gottes verkündigt wurde. Er hatte dazu keine Gelegenheit. Das Anhören einer Predigt, heutzutage sehr einfach, im Radio oder im Fernsehen, man braucht noch nicht einmal aus dem Haus gehen, oder von einem Tonband oder einer Kassette, das alleine macht aus einem Menschen auch noch keinen Christen. Er konnte gar keine Bibel studieren. Das Neue Testament gab es ohne dies noch nicht, denn es wurde erst nach dem Tod Jesu geschrieben. Aber er konnte auch das Alte Testament nicht studieren. Wir wissen noch nicht einmal, ob er überhaupt lesen und schreiben konnte. Vielleicht war er Analphabet. Bibelstudium alleine macht aus einem Menschen auch noch keinen Christen. Er konnte nicht fromm leben, in Anführungszeichen. Er konnte nicht mehr enthaltsam sein. Er konnte nicht Gott das Teil geben, das ihm gehört. Er konnte auch nicht anderen die Botschaft von Jesus verkündigen. Er hing ja am Kreuz. Also das alleine macht aus einem Menschen auch noch keinen Christen. Er konnte auch nicht den Ruhetag Gottes halten. Am nächsten Tag lebte er nicht mehr. Nun, das alleine macht aus einem Menschen auch noch keinen Christen. Ich bin sicher, er hatte den Wunsch dazu, aber es war nicht mehr möglich. Er konnte auch nicht an der Feier teilnehmen, an dem, was Jesus eingesetzt hat zur Erinnerung an sein Leiden und Sterben, das vor ihm lag, die Fußwaschung und das Abendmahl. Jesus hat hier seinen Jüngern ein Vorbild in christlicher Demut gegeben. Ich meine, das ist ja etwas Besonderes, wenn da sich zwei gegenseitig die Füße waschen. So wie das Jesus seinen Jüngern gegenüber praktiziert hat. Wir wollen einmal annehmen, da wäre hier der Oberbürgermeister dieser Stadt und ein ganz einfacher Lehrling. Beide würden zur selben Kirche gehören. Sie wollten nun dem Vorbild Jesu nachfolgen und das tun, was Jesus geboten hat. Und sie würden vor dem Abendmahl zur Fußwaschung gehen. Wenn jetzt dieser kleine Lehrling sich niederkniet und dem Oberbürgermeister die Füße wäscht, dann würden wir sagen, vollständig in Ordnung. Aber wenn der Oberbürgermeister sich dann vor dem Lehrling niederkniet und dem auch die Füße wäscht, das geht über den Rahmen des Üblichen hinaus. Damit geben beide zu erkennen, großer Gott, bei dir gibt es keine Oberbürgermeister, keine Generaldirektoren, keine Millionäre, keine Barone, keine Lehrlinge, keine Straßenkehrer. Vor dir sind wir alle Sünder und wir leben alle von deiner Gnade und Barmherzigkeit. Wir danken dir, dass du uns Sündenvergebung angeboten hast. Nun, das konnte der Mörder am Kreuz auch nicht praktizieren. Er konnte an keinem Bibelunterricht teilnehmen. Er konnte auch, und mancher hat das als Entschuldigungsgrund angeführt und meinte, er brauchte das nicht tun, er konnte nicht getauft werden, wie Jesus getauft wurde, durch Untertauchen. Denn er hing ja am Kreuz. Und es ist wahr, dass dieser Mann gerettet wird, auch ohne, dass er getauft wurde durch Untertauchen. Nur können wir uns hier schlecht mit diesem Mörder vergleichen, denn niemand von uns hängt am Kreuz, niemandem von uns sind Hände und Füße gebunden. Also die Taufe alleine durch Untertauchen macht aus einem Menschen auch noch keinen Christen, denn dieser Mann wurde auch ohne Taufe Christ. Er konnte auch nicht in die Gemeinde Jesu aufgenommen werden. Das ist biblisch und richtig, aber es war ihm nicht mehr möglich. Nachdem wir festgestellt haben, was der Mann alles nicht tun konnte und trotzdem Christ wurde, müssen wir die Frage stellen, ja, wie wurde er denn ein Christ? Arme und Beine ans Kreuz gebunden, aber er hatte seine Augen, er hatte Ohren und er hatte einen Mund. Mit Augen, Ohren und Mund wurde der Mann Christ. Die beiden Verbrecher litten, daran gab es keinen Zweifel. Aber es gab einen, der hat schon vorher gelitten. Und wir wollen uns mit diesem einen beschäftigen. Aber zunächst eine Überlegung. Wir wollen annehmen, der wird ein Schwerverbrecher in einem Land, in dem es noch die Todesstrafe durch Erhängen gibt, zum Tod durch Erhängen verurteilt. Der Hinrichtungstag wird bekannt gegeben. Der Hinrichtungstag nach der Urteilsverkündigung in 4 Wochen. Wir können uns alle lebhaft vorstellen, welche seelischen Qualen der zum Tod Verurteilte jeden Tag erlebt, in dem Gedanken, wieder ein Tag näher meiner Hinrichtung. Täglich steigert sich so die seelische Not des zum Tod Verurteilten. Und dann kommt der Hinrichtungstag selbst. Sein Weg zum Galgen, die Frage, ob er noch einen letzten Wunsch hat. Er muss sich auf das Podest stellen, das Seil wird angelegt, man legt ihm den Strick um den Hals, macht einen Knoten, die Falltür wird betätigt, der zum Tod Verurteilte stürzt hinunter, das Seil strafft sich, das Genick wird gebrochen, der Todeskampf setzt ein und dann der Tod und damit das Ende des Leides. Wenn wir also von den Todesqualen sprechen, dann dürfen wir nicht nur die Todesstunde in Betracht ziehen, denn das Leid und die Qualen, die dem Tod vorausgehen, müssen hier ebenfalls berücksichtigt werden. Da gab es also einen, der hatte vor den Verbrechern am Kreuz, als er noch nicht am Kreuz war, in einem Garten gelitten. Seelische Qualen. Jesus Christus. Und zwar erlebte er dort in diesem Garten Gethsemane die Schuld und das Leid der Sünde in einer anderen Tiefe als das nachher bei seinem Tod am Kreuz der Fall war. Auf Golgatha starb Jesus am Kreuz, doch dem Kreuzestod war ein seelisches Leid vorausgegangen. Jesus starb am Kreuz auf Golgatha, aber im Garten Gethsemane schmeckte er den Tod und erlebte und litt Todesqualen. In diesem Zusammenhang habe ich den Text mit neuen Augen gelesen in Lukas Kapitel 22, Vers 39 bis 44. Hier ist die Rede von Jesus und es wird berichtet, er ging hinaus nach seiner Gewohnheit an den Ölberg, es folgten ihm aber seine Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet, auf dass er nicht in Anfechtung fallet. Und er riss sich von ihnen einen Steinwurf weit und kniete nieder, betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und es geschah, dass er mit dem Tode rang. Er betete heftiger. Es ward aber sein Schweiß wie Blutstropfen, die fielen auf die Erde. Hier rang Jesus mit dem Tod und er wäre ohne Zweifel dort schon gestorben, wäre nicht ein Engel vom Himmel gekommen und hätte ihn gestärkt. Warum wäre Jesus hier schon gestorben? Worunter litt er? Er selbst war ja unschuldig. Und selbst seine größten Feinde, auch der Gegenspieler Gottes, können nicht eine verkehrte Tat von Jesus nachweisen. Die würden sie ohne Zweifel an die große Glocke hängen. Jesus litt unter der Sündenschuld aller Menschen. Keinen irdischen Eltern, keinem Vater, keiner Mutter ist der Lebensweg ihrer Kinder vollständig gleichgültig. Mehr oder weniger ist es so, wenn die Kinder etwas Verkehrtes tun, egal ob sie alt oder jung sind, die Kinder, die Eltern leiden unter der Schuld und den Sünden der Kinder mit. Nur Gott alleine weiß, wie viel Sündenschuld von allen Menschen jemals begangen wurden, von Menschen, die in der Vergangenheit gelebt haben, die heute leben und die in Zukunft noch leben werden. Schon im Leben eines einzigen Menschen kann sich unermessliche Sündenschuld anhäufen. Aber die Sünden aller Menschen, aller Zeiten zusammengenommen, das übersteigt unsere menschliche Vorstellungskraft. Ich habe mir hier einmal eine kleine Rechnung aufgestellt. Angenommen, wir würden am Tag zweimal etwas Verkehrtes tun oder verkehrt denken. Dann würden wir in einem Jahr rundgerechnet 730 Mal verkehrt handeln. Verkehrtes Handeln bezeichnet die Bibel als Sünde. Wenn wir jetzt nur 20 Lebensjahre rechnen. Und viele von uns sind ja schon viel älter als 20. Dann würden das bei 20 Lebensjahren 14.600 Sünden sein. Wenn wir jetzt 3 Milliarden Menschen rechnen, die augenblicklich leben, dann ergibt das 43,8 Billionen Sünden. Und die Rechnung, das ist sehr niedrig angesetzt. Was heißt Sünde? Sünde ist ein Majestätsverbrechen. Sünde trennt mich von Gott. Und wenn jemand wissen will, was Sünde ist, dann kann er sich sehr schnell die Antwort geben. Sünde ist das Verhalten eines Menschen, das mich erstens von meinen Mitmenschen trennt und zweitens von Gott, der der Lebensspender ist. Ich lüge. Als Beispiel. Schafft es Verbindung zu Mitmenschen oder trennt mich das? Wenn ich mir eingestehen muss, Lüge trennt, dann ist Lüge Sünde. Hass. Verbindet es die Herzen oder schafft es Trennung? Aber es ist ja so, dass Lüge und Hass mich nicht nur von Mitmenschen trennen, das trennt mich auch noch von Gott. Eifersucht. Verbindet es oder trennt es? Minderwertigkeitskomplexe. Und wir könnten hier viele Stichworte erwähnen. Wir können uns schnell eine Antwort geben, was Sünde ist. Jesus erlebte nun, nachdem er freiwillig bereit war, die Sündenstrafe, die auf uns liegt, auf sich zu nehmen, die Trennung, die Sünde schafft. Sünde ist ja keine Kleinigkeit. Es gab einmal einen Film, ich kenne ihn nur vom Titel her. Der Himmel drückt dein Auge zu. Ich weiß nicht, wer diesen Titel erfunden hat, aber das entspricht nicht der Wirklichkeit. Sünde ist keine Kleinigkeit. Sünde kostet das Leben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, Vers 23. Der Sünde Sold ist Tod, Gottes Gabe aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unseres Herrn. Wir sind genauer gesagt alle zum Tod verurteilte Menschen. Selbst wenn wir heute Abend gut gegessen haben, wenn wir einen schönen Tag hatten und jetzt das beste Gefühl haben. In Gottes Augen sind wir zum Tod Verurteilte und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Todesstrafe wird vollstreckt oder der Betreffende wird begnadigt. Wir können die Aussage Jesu verstehen, wenn er ausgerufen hat, mein Vater ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus erlebte buchstäblich die Trennung, meine Trennung, ich bin der Getrennte durch meine Sündenschuld, er nahm die Sünden aller Menschen auf sich. Es gibt doch in unserem Leben bestimmte Sünden, die besonders schwer auf uns lasten, von denen wir uns wünschen, das Verkehrte wäre nie geschehen. Ich weiß nicht, wie viel Verkehr das in meinem Leben gibt, sicherlich mehr, als mir bewusst ist. Ich weiß, dass Jesus mir das alles vergeben hat. Und für mich ist diese Vergebung eine Wirklichkeit. Wir werden auch über dieses Thema noch einen Abendvortrag haben. Wie erhalte ich Vergebungsgewissheit? Ein großartiges Thema. Jesus war nun bereit, das alles auf sich zu nehmen, um am Kreuz mein Stellvertreter zu werden, den Tod zu erleben, den eigentlich ich verdient hätte. Und das tat er freiwillig aus Liebe zu dir und zu mir. In Römer 8, Vers 35 bis 39 lese ich hier, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Fährlichkeit oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und jetzt diese wunderbare Aussage. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Jesus erlebte das Sündenleid und Sündenelend in seiner letzten Tiefe. Er litt mehr als ein normaler Mensch. Ein Engel musste kommen, um Jesus zu stärken, denn Jesus war hier am Ende seiner Tragkraft angekommen. Wäre Jesus hier gestorben, dann hätte er nicht in vollem Sinn den Tod erlebt, so willkommen der Tod auch sein mochte. Sein Körper konnte einfach nicht mehr ertragen, aber Jesus musste weiterleben, um zu erleben, was der Tod wirklich meint, nämlich die Trennung von Gott. Nicht jeder Mensch, der stirbt, hat den Tod wirklich erlebt. Viele sterben und sind sich gar nicht bewusst, dass sie sterben. Wer zum Beispiel bewusstlos ist und in der Bewusstlosigkeit stirbt, der erlebt ja den Tod nicht richtig. Selbst wer den Tod bewusst erlebt, verliert in dem Augenblick, in dem er stirbt, das Bewusstsein. Wie viel ein Mensch auch leiden muss, wenn der Tod eintritt, hat das Leid und jede Seelenqual ein Ende. Eine schwache Person kann weniger Schmerz und Leid ertragen als eine starke Person. Selbst wer eine kräftige Natur besitzt, kann nur ein ganz bestimmtes Maß an Leiden und Schmerzen ertragen, bis der Tod allem ein Ende macht. Könnte jetzt ein Mensch durch eine übernatürliche Kraft über den Zeitpunkt seines natürlichen Todes hinausleben, dann könnte man davon sprechen, dass er das Leid bis zum Letzten ausgekostet hat. Aber wer wollte das schon? Schließlich ist ja unter solchen Voraussetzungen der Tod sehr willkommen. Jesus ging hier einen Schritt weiter. Jesus musste weiterleben, um zu erleben, was der Tod wirklich bedeutet, nämlich Trennung von Gott. Jesus litt mehr als ein normaler Mensch. Er konnte mehr Schmerz und Leid ertragen als ein normaler Mensch, weil er nicht nur Mensch, sondern auch Sohn Gottes war. Jeder Mensch wäre hier unter dieser Last alleine zusammengebrochen. Jesus erlebte damals das Leiden und den Tod, den jeden Gesetzesübertreter trifft. Die Bibel sagt, es ist schrecklich für einen unbußfertigen Sünder in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und ich meine, dass wir mit Recht sagen können, das Leiden Jesu erweitert unser Verständnis über den wahren Charakter der Sünde und die Haltung, die Gott gegenüber Sündern einnimmt, die in Sünde beharren und nicht bereit sind, den verkehrten Weg aufzugeben. Wir könnten also hier von zwei Leidensabschnitten sprechen. Das verborgene Leid, von dem man wenig spricht, das Leid, das Jesus dort im Garten Gethsemane erlebt hat, und dann das öffentliche Leid, das Jesus am Kreuz erlebt hat. Wenn wir hier die Parallele ziehen, es gibt auf dieser Welt viel verborgenes Herzeleid, weil wir Dinge verkehrt gemacht haben. Und es gibt darüber hinaus sehr häufig das öffentliche Leid und die unangenehmen Folgen, die jede Sünde nach sich zieht. Wir schämen uns. Es ist uns unangenehm. Wir würden am liebsten in den Boden versinken. Wir würden uns in Afrika lieber sehen als hier, nachdem die Dinge herausgekommen sind. Kommen wir zu dem öffentlichen Leid Jesu, wenn wir das einmal so nennen wollen. Pilatus stand vor der schwersten Entscheidung seines Lebens. In Matthäus 27, Vers 22 ruft Pilatus aus: was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, ihr seid der Christus? Jeder Mensch, früher oder später, muss in seinem Leben diese Frage stellen, was soll ich denn mit Jesus machen? Denn an der Person von Jesus kommt niemand vorbei. Nun war Pilatus sehr auf die Volksmeinung bedacht. Ihm galt das Ansehen vor den Menschen mehr als seine richtige Stellung vor Gott. Das Volk schrie, lass ihn kreuzigen. Und es wird uns berichtet, dass Pilatus nun einen Schwerverbrecher freigelassen hat, der eigentlich hätte gekreuzigt werden sollen. Es war Barabbas. Aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt würde. Damals war es die Sitte, dass zum Tod Verurteilte den Soldaten überlassen wurden, die mit den zum Tod Verurteilten tun und lassen konnten, was sie wollten. Die Bibel berichtet, dass Jesus in das Richthaus geführt wurde. Dort hatte sich das ganze Regiment versammelt. Die Bibel berichtet, dass Jesus ausgezogen wurde. Wäre es dir angenehm, von wildfremden Soldaten ausgezogen zu werden? Jesus musste das also über sich ergehen lassen. Dann heißt es, sie legten ihm zum Spott einen königlichen Purpurmantel an. Sie verbeugten sich vor Jesus. Sie flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie auf sein Haupt. Hast du dich schon einmal an einem Rosenstrauch an der Dorne geritzt? Alles andere als angenehm. Sie gaben ihm ein Rohr in die rechte Hand, beugten sich vor ihm und verspotteten ihn. Gegrüßt seist du, der Judenkönig! Mir hat einmal ein gläubiger Herr gesagt, ich könnte ins Gefängnis gehen um meines Glaubens willen. Ich könnte alles erdulden und ertragen. Nur eins könnte ich nie ertragen, wenn Menschen mich verspotten würden. Hier wurde einer verspottet. Der Sohn Gottes. Jesus Christus, der auf diese Welt gekommen war, um hier für Sünder zu sterben. Und dann spuckte man Jesus ins Gesicht. Haben dir einmal Kinder, als du noch zur Schule gingst, ich nehme ja nicht an, dass das als Erwachsene geschehen ist, vielleicht auf dem Schulhof ins Gesicht gespuckt? Alles andere als angenehm. Dann wurde Jesus geschlagen. Dabei war er vorher schon gegeißelt worden. Zu den seelischen Qualen kamen körperliche Qualen. Die Soldaten zogen ihm den Mantel wieder an. Das heißt, sie zogen ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider wieder an. Und diese Misshandlungen dauerten die ganze Nacht. Und solche Nächte können lang sein. Jesus schwieg. Er hat sich nicht einmal gerechtfertigt. Er sprach nicht von einem Justizirrtum, um einen modernen Begriff zu wählen. Er hat sich nicht verteidigt. Er hat auch nicht nach einem Rechtsanwalt gerufen, nach einem Rechtsbeistand. Er hat seine Henker nicht verflucht. Kein böses Wort, keine Racheandrohung kam über seine Lippen. Es hat sich in seinem Leben das bewahrheitet, was wir in Jesaja 53 lesen, Vers 7. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinen Scherern, tat er seinen Mund nicht auf. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden Mörder, die dabei gewesen sind, sich sehr gewundert haben über das seltsame, ungewöhnliche Verhalten, das Jesus hier an den Tag gelegt hat. Sie werden sich gefragt haben, wie bringt es der Mensch bloß fertig, sich so zu beherrschen? Wir wissen ja, dass es im Leben viel leichter ist, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Wie du mir, so ich dir. Wenn du mir eine hässliche Rede an den Kopf wirfst, ich kann dir gleich zwei geben. Wenn es uns gut geht, wenn alles in Ordnung ist, dann können wir Selbstbeherrschung üben, dann können wir freundlich sein, liebenswürdig, nett. Dann fällt uns alles leicht, aber unter widrigen Umständen, wenn es nicht klappen will, wenn es uns schlecht geht, wenn wir in eine missliche Lebenssituation kommen, dann kommt das zum Vorschein, was in uns steckt. Dann zeigt sich unsere wahre Natur. Ich denke an einen gläubigen Herrn, der wunderbar predigen konnte, der so salbungsvoll daher reden konnte, der für jeden ein gutes Wort hatte. Er kam nach Hause, er war in Begleitung eines anderen gläubigen Herrn. Und zu Hause gab es Ärger mit der Frau. Das Essen war angekocht, erstens, und zweitens kam es zu spät auf den Tisch. Und sie konnten sich nicht mehr richtig Zeit nehmen zum Essen. Weil ein Termin einzuhalten war, mussten sie vorzeitig aufstehen. Und dieser nette, liebenswerte Herr stand vom Tisch auf und gab dem Hund, der gerade vor seinen Beinen herum lief, einen kräftigen Tritt. Und dann fing er zu schimpfen an über solch eine Schlamperei. Und er meinte seine Frau. Und der andere gläubige Herr, der kam aus dem Staunen nicht heraus. Das ist der Fromme. Jetzt läuft's mal schief, jetzt lerne ich ihn erst kennen. Je schlechter es Jesus ging, je mehr verspottet und misshandelt wurde, desto mehr zeigte sich sein göttlicher Charakter. Wahrscheinlich werden die beiden Mörder schon bei mancher Hinrichtung zugegen gewesen sein, aber so etwas hatten sie noch nie erlebt. Sie wussten, wie die Menschen reagieren, unmittelbar vor ihrer Todesstunde. Aber hier erlebten sie einen, der sich vollständig anders benahm. Und dann die Kreuzigung selbst. Ich war nicht dabei, aber ich kann mir das gut vorstellen, wie die rohen Henker, die beiden Verbrecher, mit Gewalt griffen auf die Kreuze legten, brutal zufassten und sie mit Händen und Füßen am Kreuz festbanden. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Henkersknechte eine Freude daran hatten, den Gekreuzigten noch besondere Qualen zu bereiten. Sicherlich hatten sie die Löcher recht tief ausgehoben und sie ließen dann die Gekreuzigten mit vollem Ruck mitsamt ihrem Kreuz in das ausgehobene Kreuzesloch hinuntersausen. Von dieser erhöhten Kreuzeswarte aus konnten zwei Männer, zwei Schwerverbrecher, zwei Mörder ihrerseits eine recht ungewöhnliche Kreuzigung miterleben. Schon allein dadurch, der nun in ihrer Mitte gekreuzigt werden sollte, wurde gar nicht angebunden. Das war für damalige Zeiten sehr ungewöhnlich. Widerstandslos ließ sich Jesus kreuzigen. Die Henkersknechte traten auf seine Hände und Füße. Einer wird mit einem großen, mächtigen Hammer und langen Zimmermannsnägeln herbeigesprungen sein. Und mit wuchtigen Schlägen durchbohrten die Henker die ausgestreckten Hände und Füße von Jesus. Um die Qualen noch zu steigern, ließen sie jetzt das Kreuz mit voller Wucht in das tief ausgehobene Loch hinunterfallen. Als das Kreuz unten aufschlug, werden sich manche Glieder verrenkt haben. Schier unerträgliche Schmerzen. Die Nägelwunden werden aufgerissen sein. Als ich in der Lehre war, habe ich mir einmal unbeabsichtigt einen Nagel durch die Hand geschlagen. Ich werde das nie vergessen, wie er plötzlich auf der anderen Seite herausschaute. Und ich werde nie vergessen, obwohl es nur ein Nagel war, ist es mir schlecht geworden. Ich habe in diesem großartigen Buch Das Leben Jesu auf Seite 447 dazu Folgendes gelesen. Jesus klagte nicht, kein Laut des Schmerzes kam über seine Lippen, sein Gesicht blieb ruhig und gelassen. Obgleich große Schweißtropfen auf seiner Stirn standen, keine Hand regte sich, den Todesschweiß von des Dulders Angesicht zu wischen. Kein Wort der Teilnahme, keine Versicherung unveränderter Treue zu ihm erquickte seinen Geist. Jetzt kamen die Theologen, die Hohenpriester und Schriftgelehrten, die Ältesten. Wenn wir den biblischen Bericht in Matthäus 27 dazu lesen, Vers 41 und 44, sie fingen mit ihrem beißenden Spott an. Desgleichen spotteten auch die Hohenpriester und Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, hat er Lust zu ihm, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Mörder, die mit ihm gekreuzigt waren. Wie verhielt sich Jesus am Kreuz? Unter körperlichen Qualen. Auch hier hat er sich nicht gerechtfertigt. Keine Anklagerede. Er hat nicht verdammt, noch nicht einmal verurteilt. Stattdessen rief er aus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat sich hier nach der Aussage in Jesaja 5 wirklich als der Friedefürst erwiesen. Jesaja 9, Vers 5. Und hier begegnete den beiden Mördern, die mit Jesus gekreuzigt waren, ein vollständig neues Heldentum. Sie erkannten Jesus in einem neuen Licht. Ihr Gesicht war gezeichnet durch ihren Lebenswandel, den sie geführt haben. Aber hier das Gesicht Jesu, das Lauterkeit, Reinheit, Vollkommenheit und Unschuld ausdrückte. Die Hände Jesu, die immer zum Segen für andere ausgestreckt waren, seine Füße auf vielen Gängen der Liebe unterwegs, Hände und Füße gekreuzigt, das Haupt entstellt durch eine Dornenkrone. Die Lippen, die Segensworte gesprochen hatten, blass, und bei alledem blieb er der Friedefürst. Es müssen qualvolle Stunden gewesen sein am Kreuz mit Fliegenschwärmen, die Blut gesaugt haben, die in die Wunden gekrochen sind. Wie reagieren wir, wenn uns eine Fliege über die Nase läuft? Fieber, Hitze, Schwindel, Blutverlust, Schwäche. Jesus hat still geduldet. Ich habe immer wieder die Behauptung und Redewendung gehört, die Nachfolge Jesu ist für mich unpopulär. Jesus war zu sanft. Das war ja ein Weichling. Jesus hat ja keine Gegenwehr geleistet. In meinen Augen ist Jesus der größte Held, den die Welt je erlebt hat. Wie ist das mit den normalen Helden dieser Welt? Einige von uns werden sich noch namentlich an die großen Helden erinnern, die Parolen ausgegeben haben. Durchhalten bis zum Sieg. Und als es ernst wurde, haben sie sich falsche Papiere besorgt und sind bei Nacht und Nebel verschwunden, haben andere für sich bluten lassen und in den Tod geschickt, um ihr eigenes Leben zu retten. Das sind die Helden der Welt. Jesus ist in meinen Augen der größte Held. Er wurde nicht hingerichtet, weil er selbst Schuld hatte, sondern weil ich schuldig geworden bin. Aber Jesus starb nicht an Blutverlust, er starb an einem gebrochenen Herzen. Der Sündlose, der Reine, hat meine Schuld auf sich genommen. Erinnerst du dich noch an deine erste Sünde, die du bewusst begangen hast? An die erste verkehrte Handlung, die uns gewöhnlich besonders schwer belastet? Es ist ja so, dass man sich im Leben an alles gewöhnen kann. Man kann sich auch an ein Sündenleben gewöhnen. Man kann sich an Sünde so gewöhnen wie an schlechte Luft. Man betritt einen Raum und es verschlägt einem den Atem, wie verbraucht die Luft ist. Und man sagt es auch, ja, merkt ihr denn das nicht, dass die Luft hier so verbraucht ist? Und dann setzt man sich dazu und nach einer Viertelstunde hat man sich auch an die schlechte, verbrauchte Luft gewöhnt. So kann man sich an ein Sündenleben gewöhnen und macht sich nicht die geringsten Gedanken mehr darüber, dass man in eine verkehrte Richtung lebt und findet es vollständig in Ordnung und ist sehr aufgebracht, wenn andere kommen und mich aufmerksam machen, dass das nicht richtig ist. Und stell dir vor, deine eigene Sündenschuld. Und Jesus war bereit, die Sünden aller Menschen auf sich zu nehmen. So bewahrheitet sich das, was im Alten Testament schon über Jesus geschrieben wurde, als Prophezeiung in Jesaja 53, Vers 3 bis Vers 5. Und ich lese das mit dem persönlichen Fürwort, denn so ist es ja in erster Linie gemeint. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug meine Krankheit und er lud auf sich meine Schmerzen. Ich aber hielt ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um meiner Missetat willen verwundet und um meiner Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass ich Frieden hätte, und durch seine Wunden bin ich geheilt. Sünde entstellt, verstümmelt, dreht uns zuletzt das Genick um. Jesus wurde an meiner Stelle entstellt und verstümmelt. Und das Leid war so groß, dass die Bibel davon berichtet, dass Finsternis über das Land kam, das alles eingehüllt hat. Diese Finsternis hüllte das Leid Jesu ein. Der römische Hauptmann, als Heide bekannte nach dem Tod Jesu, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und einer der Mörder war zur selben Erkenntnis gekommen. Jesus Christus war in jeder Hinsicht vollkommen. Er glich den ersten Menschen, Adam und Eva, vor ihrem Sündenfall. So, wie Gott die Menschen haben wollte und wie sie wieder sein sollten. Jesus Christus ist der große Maßstab. Und es gibt viele, die sich Selbstberuhigungspillen geben. Eine Beruhigungspille heißt, ich bin so gut wie der andere. Eine andere Beruhigungspille, ich bin besser als der andere. Und in der Regel suchen wir uns Menschen aus, die schlechter leben als wir, die schlimmer treiben als wir. Ich bin so gut wie der andere, ich bin besser als der andere, lieber Gott, du musst doch mit mir zufrieden sein. Aber der andere, mit dem ich mich vergleiche, der reicht auch nicht an das Vorbild Jesu heran. Deswegen kann Gott mit dem anderen auch nicht zufrieden sein. Der andere und ich, wir sind für Gott eine einzige Enttäuschung. Es gab nur einen, der ohne Sünde blieb. Der ist Gottes Maßstab, Jesus Christus. Und nun verglich der Verbrecher sich zum ersten Mal nicht mit seinem Kumpel, mit seinem Kollegen. Er hätte vielleicht sagen können, ich weiß es nicht. Aber vielleicht hätte er sagen können, lieber Gott, ich bin besser als der. Der hat zwei umgebracht. Ich bin nur ein einfacher Mörder. Er hat sich auch nicht mehr mit seinen Freunden verglichen. Er hat sich mit dem Sündlosen verglichen. Und bei diesem Vergleich schnitt er schlecht ab. Wie wurde jetzt der Mörder ein Christ? Schritt Nummer 1, es war sein eigenes Bekenntnis in Lukas 23, Vers 41. Und ich freue mich, dass diese Dinge in der Bibel wörtlich niedergeschrieben sind. Da weist der eine Mörder seinen Kollegen zurecht, wenn ich von Vers 40 an lese. Da antwortete der andere, strafte ihn und sprach: Fürchtest du dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir zwar sind mit Recht darin, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Schritt Nummer 1, wie aus diesem Mörder ein Christ wurde: Er gab seine eigene Sünde, sein Fehlverhalten zu, Sünden-Selbsterkenntnis. Dieser hat nichts Unrechtes getan, aber wir verdienen unsere Strafe. Wir haben verkehrt gehandelt. Ich bin ein Sünder. Dieser Mann rief aus, und wir können das jetzt gut verstehen, wem die Sündenschuld vor Augen steht, und zwar nicht die Sünden anderer, sondern die eigene Schuld, den bewegt nur noch eine Frage: Gibt es Rettung für mich? So wie ein Rauschgifthändler, der zu mir kam und sagte: Gibt es noch eine Rettung für mich? Ich wusste gar nicht, dass er Rauschgifthändler ist oder gewesen war. Er hat es mir dann anvertraut. Er sagte: Ich habe viele auf dem Gewissen, die süchtig geworden sind, und ich weiß, wohin es führt. Ich habe den Staat betrogen wegen Zollhinterziehung. Ich bin bereit, alles in Ordnung zu bringen und dem Staat die entzogenen Steuern zurückzuerstatten. Aber was soll ich tun mit den Menschen, die wegen ihrer Rauschgiftsucht in die Nervenheilanstalt gekommen sind und für immer dort bleiben müssen, weil sie seelisch und körperlich ruiniert sind? Gibt es noch eine Rettung für mich? Den Mann haben nicht mehr die Sünden der anderen beschäftigt, dem stand seine eigene Schuld vor Augen. Und ich konnte ihm sagen, dass es Rettung gibt, dass Jesus auch für Rauschgifthändler gestorben ist und dass ihn der Rauschgifthandel das Leben gekostet hat. Und die Notlüge und die Eifersucht und die Gebetslosigkeit und meine lüsternen Gedanken und die Unehrlichkeit und das Spicken. Er rief aus: Gedenke meiner, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich stelle fest, der Mann war Adventist. Der wusste etwas davon, dass Jesus wiederkommen wird. Denk an mich, wenn du kommst in dein Reich. Nun, das Zweite, was aus diesem Mann einen Christen gemacht hat, ist das Stichwort Wiedergeburt. In Lukas 23, Vers 42 heißt es: Er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Eine andere Übersetzung gebraucht hier das Wort Herr. Herr Jesus, gedenke an mich. Was besagt diese Redewendung? Das besagt: Bis jetzt war ich der Herr in meinem Leben. Ich habe getan, was mir für richtig erschien. Aber jetzt bitte ich dich, sei du der Herr in meinem Leben. Ich will mich dir unterordnen. Und ich stelle fest, dass dieser Mörder bedingungslos kapituliert hat. Wir wollen ja gerne mit Gott einen Handel machen. Der Mörder hätte sagen können: Herr Jesus, wenn du mich vom Kreuz herunterholst, du bist doch der Sohn Gottes, dann werde ich ein Christ. Der hat keine Bedingung gestellt. Er hätte ja auch sagen können, Herr Jesus, wenn du mir wenigstens die Schmerzen wegnimmst, wenn ich schon gekreuzigt bin, also gut, aber dann keine Schmerzen, schmerzlos, dann werde ich ein Christ. Der Mann hat bedingungslos kapituliert. Wir wollen Gott immer gerne Bedingungen stellen. Lieber Gott, wenn du meine Mutter, meinen Vater, meinen Sohn, unsere Tochter bekehrst, dann werde ich auch ein Christ. Wenn ich die Stelle bekomme, um die ich mich beworben habe, dann werde ich ein Christ. Wenn du mich aus diesem Bombenhagel herausholst, dann werde ich ein Christ. Wenn du mich gesund machst, dann gehe ich wieder in die Kirche und werde ein Christ. Du weißt, ich liebe ein Mädchen. Wenn sie mir das Ja-Wort gibt, dann werde ich ein Christ. Und wir könnten die Liste fortsetzen, endlos, wie Menschen Gott Bedingungen machen wollen. Die wollen mit Gott handeln. Hier hat einer bedingungslos kapituliert. Und wir wissen ja alle, als Deutsche sehr gut, was eine bedingungslose Kapitulation ist. Er erkannte, da gibt es einen, der ist es wert, dass er der Herr ist in meinem Leben. Und was war das Dritte, was aus diesem Mann einen Christen gemacht hat? Dieser Mann hat sich nicht geschämt, und das war etwas Ungewöhnliches. Die Jünger hatten ja Jesus aufgegeben, die waren feige und schüchtern geworden, die standen abseits. Dieser Mann hat öffentlich ein Bekenntnis für Jesus abgelegt. Obwohl die Theologen der damaligen Zeit, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Gemeindeleiter Jesus verspottet haben, hat dieser Mann sich öffentlich zu ihm bekannt. Der hätte auch sagen können, Herr Jesus, ich werde das nur flüstern oder ich werde es mindestens denken. Du kennst ja schon meine Gedanken, das mag genügen, aber ich will mich nicht auch noch dem Spott der Menschen aussetzen. Er hat das beherzigt, wovon Paulus im Römerbrief schreibt, Römer Kapitel 10, Vers 9 und 10. Denn so du mit deinem Munde bekennst, Jesus, dass er der Herr sei und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Genau das tat der eine Mörder und er wurde ein Christ, obwohl er gekreuzigt war. Er hatte Augen, mit denen hat er Jesus gesehen, in einem ganz neuen Licht. Er hatte Ohren, er konnte hören, wie Jesus reagiert hat und wie er nicht reagiert hat. Und er hatte einen Mund und mit diesem Mund bekannte er. Er bekannte sich schuldig, ich bin ein Sünder, ich habe meine Strafe verdient. Er bat, Herr Jesus, jetzt sei du der Herr in meinem Leben. Und er legte ein lautes Bekenntnis ab, auf wessen Seite er stand. Dadurch und damit wurde der Mann Christ. Was hat uns das zu sagen? Schließlich wurden ja zwei Mörder mit Jesus gekreuzigt. Es war ja nicht einer, der mit Jesus gekreuzigt wurde, ein Mörder. Es waren zwei. Jesus wurde in der Mitte gekreuzigt, das war damals das Zeichen, dass er als der größte Verbrecher angesehen wurde. Einer ging in der nächsten Nähe Jesu verloren. Der andere wurde in der nächsten Nähe Jesu gerettet. Was bedeutet das für mich? Das kann möglicherweise bedeuten, dass ich unter Umständen in der nächsten Nähe Jesu verloren gehen kann. Die Redewendung, ich habe gläubige Eltern. Ich freue mich mit dir, wenn du sagen kannst, ich habe gläubige Eltern. Ich habe sie auch und mein Leben noch. Welch ein großes Vorrecht. Und sie beten heute Abend für mich. Und ich habe heute für sie gebetet. Das Gebet überbrückt Entfernungen. Und mögen sie auch noch so groß sein. Aber der Glaube meiner Eltern rettet mich nicht. Wenn ich mit Jesus nur Freundschaft geschlossen habe, Freundschaft mit Jesus rettet mich nicht. Wenn ich mein Leben Jesus zu 90% übergeben habe, dann erhalte ich kein ewiges Leben, denn ewiges Leben gibt es nur zu 100%. Und wenn ich nur zu 90% zu Jesus Ja gesagt habe, habe ich mich selbst betrogen. Der eine Mörder hat zu Jesus zu 100% Ja gesagt. Und so konnte Jesus ihm die Antwort geben, die wir alle gut kennen. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Ich kann mir vorstellen, dass das die schönsten und gewaltigsten und wichtigsten Worte waren, die der Mörder jemals in seinem Leben vernommen hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Jeder von uns, der Jesus zu 100% das Ja-Wort gegeben hat, wird auch im Paradies sein. Und wir werden uns mit diesem geretteten Mörder unterhalten können. Wir werden ihn fragen können. Der Glaube des einen Mörders konnte den anderen nicht retten. Jeder muss für sich selbst glauben. Ich kann die Entscheidung nicht für dich treffen. Ich habe sie in meinem Leben getroffen. Ich habe sie zunächst aus zwei Gründen getroffen. Ich kann das hier ruhig bekennen, das ist kein Geheimnis. Ich habe mir gesagt, wenn ich mich für Jesus entscheide, dann werde ich belohnt, ewiges Leben, das lohnt sich. Und wenn ich mich für Jesus entscheide, dann komme ich nicht ins Gericht, denn ich hatte Angst vor der Strafe. Ich wollte nicht bestraft werden. Angst vor der Strafe und Belohnung, das waren die zwei Beweggründe zunächst in meinem Leben, warum ich meine Entscheidung für Jesus getroffen habe. Und als ich mich dann mit dem Leben Jesu beschäftigt habe, als ich seine Lebensgeschichte in der Bibel gelesen habe, als ich begriffen habe, was Jesus für mich getan hat, dass es eigentlich ganz persönlich um mich ging, das Lieblingsthema Gottes, über das ich am Samstagabend sprechen werde, da kam der andere Beweggrund dazu, und das ist der eigentliche, der wichtige und der einzig richtige. Ich habe meine Entscheidung für Jesus getroffen, weil ich ihn liebe. Er hat mich zuerst geliebt und er ist meine Liebe wert. Liebst du Jesus auch? Ich liebe ihn. Meine Liebe nutzt dir nichts. Du musst deine eigene Entscheidung treffen. Wir können in der nächsten Nähe Jesu gerettet werden oder verloren gehen. So einfach ist das. Wie wird man ein Christ? Indem ich zugebe, ich bin ein Sünder, indem ich Jesus bitte, sei du der Herr in meinem Leben, und Christ sein kann man nie im Verborgenen. Indem ich vor anderen mein Bekenntnis ablege, ich bin Christ. Ich habe mich auf die Seite Jesu gestellt, aus vollster Überzeugung, weil ich begriffen habe, was er für mich getan hat. Ich weiß nicht, wie viele heute Abend ihre Entscheidung irgendwann einmal für Jesus getroffen haben. Ich freue mich mit dir. Wir sollten es Jesus neu wissen lassen, dass er auch weiterhin der Herr in unserem Leben ist. Und wenn jemand heute Abend hier ist, der es noch nie getan hat, du kannst es tun. Wir wollen zu diesem Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, du hast zu unseren Herzen gesprochen. Du hast einen grauenhaften Tod erlebt, weil du uns liebst. Ich bitte dich, erfülle unsere Herzen mit Gottes Liebe zu dir. Und wenn heute Abend jemand in seinem Herzen das erste Mal zu dir Ja sagt, dann lass ihn wissen, dass er dein Gotteskind ist. Und wir, die wir es schon getan haben, wir wollen dir erneut sagen, Herr Jesus, sei auch weiterhin der Herr in unserem Leben. Wir danken dir, dass wir das sagen können. Amen. Musik.